Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 52 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen vermisst, nachdem ich Urlaub hatte und irgendwie zu viel andere Arbeit auf dem Schreibtisch. Heute bin ich endlich mal wieder dabei. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
derjenige, bei dem der Podcast fast immer Priorität hat, Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
So eine Unverschämtheit. So, also, wir zeichnen auf am Donnerstag, den 8. Mai vormittags, in einer, muss man ja mal sagen, überraschend aufregenden Woche. Und dabei haben wir Stand jetzt noch nicht mal einen neuen Papst. Damit sind wir auch schon mittendrin in den Themen.
Der Machtwechsel bleibt eine Prüfung in Sachen Staatsorganisation. Wir zeichnen nach, was bei der Kanzlerwahl passiert ist. Wir sprechen über Stefanie Hubig, die neue Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Das üben wir jetzt schon mal ein bisschen. Die AfD ist gesichert rechtsextrem. Können wir sie jetzt verbieten? Das fragen wir Professor Lindner von der Uni Augsburg. In Deutschland fordern erste Stimmen, dass die Anwaltskammern sich die deutschen Niederlassungen von US-Kanzleien näher anschauen, die Deals mit Trump gemacht haben. Und ein True-Crime-Podcast kommt einen Anwalt teuer zu stehen.
Und in Berlin?
Ja, Pia, wir müssen jetzt noch ein bisschen über den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen. Ich habe mich ja gefragt, ob der Bundeskanzler gelegentlich jetzt vor dem Spiegel steht und das so vor sich hin sagt. Bundeskanzler Friedrich Merz. Aber ich glaube, er hat gar keine Zeit dafür, denn er tourt jetzt schon durch die Gegend. Er ist in Frankreich, er ist in Polen und er produziert gute Bilder. Die braucht er auch, denn bei seiner Wahl ist ja ein bisschen was schiefgegangen. Das war am Dienstag, dem 6. Mai, und beim ersten Wahlgang, wir erinnern uns, fehlten 18 Stimmen.
Was eigentlich echt ganz schön viel ist, ne? Man hörte ja dann immer nach dem gefehlten ersten Wahlgang, ihm haben irgendwie 6 Stimmen gefehlt, aber am Ende haben ihm halt 18 Stimmen gefehlt insgesamt, und das ist schon wirklich richtig viel.
Genau, und es ist jetzt so, glaube ich, man würde mit der Juristen sagen, herrschende Meinung in der Hauptstadt, dass das wohl auch Stimmen aus beiden Lagern sind. Also beide versuchen das jetzt möglichst unter den Teppich zu kehren und da keine Schuldzuweisung zu machen. Wir werden es auch nie rauskriegen, wer es denn war. Aber es waren so ein bisschen Heide-Simones-Vibes in der Luft, weil man ja eigentlich sagte, so, wir haben das verabredet und dann kommt das nicht. Naja, also alle groß geschockt. Wie ist das jetzt vonstatten gegangen? Das ist juristisch ganz interessant und ich finde es irgendwie beruhigend, weil es doch zeigt, dass die Rechtsordnung bis hin zur Geschäftsordnung des Bundestages auch für solche Situationen gewappnet ist. Und zwar anders als diejenigen, die da beteiligt waren.
Mitten in diesem Chaos hat zumindest das Grundgesetz noch ziemlich klare Regeln angeboten, auch wenn sie offenbar keiner auf dem Schirm hatte.
Genau, alle waren kopflos, alle wussten nicht, huch, was machen wir denn jetzt? So, also dann sollte ein zweiter Wahlgang stattfinden und dann hörte man zwischendurch dann den General Linnemann, der dann sagte so, ja, wir würden gerne, wir wissen aber noch nicht so genau, heute am liebsten, aber juristisch alles unklar, und auf Twitter mehrten sich dann die Stimmen und so weiter. Naja, die Frage ist also, gibt es eine Frist für die Beratung für den zweiten Wahlgang? So, und da gibt es ein Mini-Gutachten des Unterabteilungsleiters Parlamentarische Dienste in der Bundestagsverwaltung, Thomas Hardermeck. Grüße gehen raus. Und der hat zu Artikel 63 Absatz 3 Grundgesetz in Verbindung mit Paragraph 4 Geschäftsordnung des Bundestags erstmal festgehalten, dass solche Wahlvorschläge zu den Wahlgängen von einem Viertel der Mitglieder des Bundestages oder einer Fraktion, die mindestens ein Viertel der Mitglieder des Bundestags umfasst, zu unterzeichnen sind. Das heißt, du brauchst einen Zettel, wo dann Name draufsteht. So. Dieser Zettel ist eine Vorlage. Was damit passiert, steht in 75 Absatz 1 Buchstabe G der Geschäftsordnung des Bundestages. Und das heißt, es muss eine Verteilfrist eingehalten werden. Ja, alles muss seinen geordneten Gang gehen. Das heißt, an sich ginge das erst frühestens am dritten Tag. Das steht, für diejenigen, die das nachlesen wollen, in 78 Absatz 5 Geschäftsordnung des Bundestages. Was macht man jetzt also? 3 Tage, das wäre doof, aus allerlei Gründen. Wir haben hier in Berlin ja heute übrigens Feiertag, aber ich habe ja oben schon erwähnt, wie wichtig mir dieser Podcast ist und dass ich natürlich auch am Feiertag hier
ans Mikrofon trete. Ich glaube ja, dass Hendrik einfach mehr Geld will. Ich weiß nicht, was das hier wird.
Wie Geld? Ich werde bezahlt? Naja, egal. Schweifen wir hier nicht ab. Jedenfalls war das auch aus anderen Gründen schwierig, weil die Linken dann ihren Parteitagen und so. Also es war großes Durcheinander. So, und dann hat Herr Hardermeck aber die Lösung aus dem Hut gezaubert. Die Geschäftsordnung des Bundestages erlaubt nämlich Abweichungen in 126.
mit einem kleinen Pferdefuß. Wann darf man das machen, diese Abweichung?
Kleine Pferdefuß, man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Ja, blöd. Um das zu beschließen, wobei ich finde es philosophisch ganz interessant, ist es eine Abweichung, wenn es doch in der Geschäftsordnung drinsteht, dass es eine Abweichung geben kann? Egal. Also jedenfalls braucht er dann plötzlich Unterstützung. Die AfD überraschenderweise war dann durchaus d'accord. Die sagte so, nee, komm, wir wählen ja jetzt gleich nochmal. Das wäre aber natürlich blöd gewesen, weil man möchte ja nicht mit Hilfe der AfD zum Bundeskanzler gewählt werden.
Aber eigentlich möchte ja auch gerade die CDU keinen Bundeskanzler gewählt haben mit Hilfe der Linken.
Nee, genau. Aber ne, was willst du da machen? Ne? Also in einen Tod musst du sterben. Und dann haben sie sich also für die Linken entschieden. Die haben dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die suffisant gelächelt haben müssen, aber die haben dann gesagt, ja, okay, Friedrich Merz, wir machen das jetzt, wir ziehen jetzt durch. So, und dann kam es ja auch, wie es kam. Und in der zweiten Runde hat es dann auch geklappt. Jetzt hat Friedrich Merz natürlich eine kleine Beschlussdebatte am Hals, die dann noch ein bisschen nachgeschärft wurde, für mich komplett unbegreiflicherweise von Thorsten Frey, der dann sagte, ja, den Umgang mit den Linken, den müsste man jetzt nochmal überdenken. So, naja, gut, aber er ist immerhin Bundeskanzler geworden. Merz hat es also wieder alles gegeben, er ist wieder all in gegangen, ein Dealmaker und vor allen Dingen Bundeskanzler Friedrich Merz.
Überraschung!
Jetzt haben wir natürlich ein paar Infos mitgebracht für euch zu unserer neuen Ministerin, also der neuen Bundesjustizministerin. Und ich fand es wirklich bemerkenswert in dem ganzen Geraune und Geraschel der vergangenen Woche, wie wenig gesprochen wurde vor und nach der Besetzung über das BMJ. Also natürlich ist es irgendwie klar, das ist ein eher unwichtiges Ressort, das ist klein, da kann man irgendwie wenig politische Meriten verdienen und so weiter. Aber dass diese Bewertung sich immer noch so hält, auch gerade in den Medien, finde ich tatsächlich interessant. Eigentlich sollte doch spätestens ein Blick in die USA zeigen, wie relevant das Justizressort werden kann, wenn es darum geht, die Demokratie zu bewahren. Aber okay.
Ja, zumal wir ja gerade eine Koalition haben, die innenpolitisch richtig auf den Putz hauen wird. Das ist ja abzusehen. Wir haben ja auch schon wochenlang spekuliert und haben immer wieder den Namen Sonja Eichwede brav in die Luft geworfen, weil der auf allerlei Papierchen steht. So, jetzt ist es aber nicht Sonja Eichwede geworden, sondern jemand anders. Wer denn, Pia?
Also ich glaube tatsächlich, die Frau hatte niemand auf dem Schirm, Stefanie Hubig. Dabei ist das irgendwie ein bisschen ungerecht, denn die wurde durchaus schon mal als heiße Kandidatin für den Job gehandelt. Und zwar 2018, bevor dann Katharina Barley damals Justizministerin geworden ist. Da hieß es schon damals irgendwie, Stefanie Hubig könnte es werden. Jetzt hat sie aber selber gesagt, der Ruf nach Berlin sei für sie total überraschend gekommen und hat gesagt, ich freue mich total. Das fand ich irgendwie niedlich. Das klang erstmal so erfrischend bodenständig.
Wenigstens hat sie nichts dazu gesagt, ob sie geduscht hat oder nicht. Das hat doch Joachim Gauck mal gemacht, oder? Okay, ich weiche ab.
Ja.
Sie ist ja jetzt für uns zwar jetzt wie Kai aus der Kiste gekommen, aber kein politischer Neuling jedenfalls, oder?
Absolut nicht. Also ist schon allein altersmäßig, sie ist schon 56 Jahre alt und auch seit sehr, sehr vielen Jahren in der Politik unterwegs. Und zwar auch durchaus in erster Reihe. Zuletzt war sie Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz und hat das Amt jetzt übrigens am Dienstag auch von einem guten Bekannten übernommen. Denn auch der Interimsjustizminister Volker Wissing, bekanntlich aus der FDP ausgetreten, wir haben hier viel drüber gesprochen, kommt ja aus der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Und er hat eben gesagt, er ist sich sicher, dass das Haus in gute Hände komme.
Sie hat ja auch schon viel Rechtspolitik gemacht und kennt auch das Bundesjustizministerium ganz gut, ne?
Richtig gut. Also sie ist selbst gelernte Richterin und Staatsanwältin, hat auch promoviert, übrigens eine rechtshistorische Promotion zu § 23 ZPO, wer sich dafür interessiert. Und sie bezeichnet sich selbst als leidenschaftliche Rechtspolitikerin. Tatsächlich war, glaube ich, eher der Ausflug in den Bildungsbereich bisher die Ausnahme. Denn Hubig war schon 2000 bis 2008 im BMJ tätig, erst als ganz normale Fachbeamtin, damals dann unter Hertha Däuber-Gmelin und Brigitte Zyprius, also zwei SPD-Ministerinnen. Und da ist sie dann auch später Referatsleiterin geworden. Sie hat aber jetzt nochmal erzählt, dass sie wohl erst danach dann selbst in die SPD eingetreten ist. Also erst 2008 ist sie selbst SPD-Mitglied geworden. 2009 ist sie dann nach Mainz gegangen, in die Staatskanzlei, damals unter Kurt Beck, als Referentin für Justiz und hat dann dort die Abteilung Strafrecht übernommen. Und 2014 bis 2016 war sie auch wieder in Berlin im BMJ und zwar damals als Staatssekretärin.
Und da hat sie Schlagzeilen gemacht. Jetzt müssen wir mal über die Affäre Rangel sprechen.
Wir machen es jetzt nicht zu lange, aber für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die irgendwie damals noch gar nicht so weit waren, dass sie diese News verfolgt haben, da wurde tatsächlich meine Staatssekretärin aus dem BMJ mindestens bundesweit bekannt. Denn Stefanie Hubig war diejenige, die dem damaligen Generalbundesanwalt Harald Range in der sogenannten Netzpolitik-Affäre eine Weisung übermittelt haben soll. Also das war damals unter Justizminister Heiko Maas. Hieß es, es gab eine Weisung an den Generalbundesanwalt seine Ermittlungen einzustellen, und zwar gegen zwei Journalisten von Netzpolitik.org. Das war damals echt ein ordentlicher Skandal. Wir erinnern uns, normalerweise gibt es ja offiziell keine Weisungen an Staatsanwälte, auch nicht an den Generalbundesanwalt als politischen Beamten. Rechtlich gesehen ist es zwar möglich, Staatsanwälte sind ja nicht unabhängig, aber das wird in der Regel, wenn es überhaupt gemacht wird, maximal total inoffiziell gemacht, denn normalerweise will sich kein Minister in der Demokratie nachsagen lassen, er würde der Justiz ins Handwerk pfuschen. Die beiden Journalisten hatten damals Dokumente des Bundesamts für Verfassungsschutz komplett veröffentlicht, die als Verschlusssache vertraulich gekennzeichnet waren. Und Anzeige hatte erstattet damals Hans-Georg Maaßen. Der war damals ja noch Chef des Bundesverfassungsschutzes. Genau. Also das Ganze war echt eine heikle Kiste. Dann gab es damals ein Gutachten, das hatte Range als Generalbundesanwalt eingeholt, ob das überhaupt Staatsgeheimnisse sind, die die Kollegen von netzpolitik.org damals veröffentlicht hatten. Und noch bevor dieses Gutachten überhaupt vorlag, hat Range seinerseits öffentlich gemacht, dass er eine Weisung aus dem Bundesjustizministerium erhalten hätte, dieses Gutachten sofort zu stoppen. Er hat damals öffentlich erklärt, das sei ein unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz, weil das Ergebnis der Ermittlungen nicht politisch opportun sei. Ich glaube, sowas hat es wirklich selten gegeben, dass ein Generalbundesanwalt sich öffentlich so auflehnt gegen den Bundesjustizminister.
Und es ist auch interessant, dass damals gab es natürlich einen Aufschrei, aber ich könnte mir vorstellen, heute wäre das alles noch viel gewaltiger gewesen, wo wir diese ganze Verschwörungsatmosphäre haben.
Naja, in die eine und andere Richtung gewaltiger, das glaube ich auch auf jeden Fall, ja.
Ja, welche Rolle hat denn Hubicht dabei jetzt genau gespielt?
Sie war diejenige, die damals mit Range gesprochen hat. Das war wohl auch unstreitig. Es gab dann aber danach ein etwas, ich sag mal, überspezifisches Dementi. Und später hieß es dann, es sei mit Range gemeinsam verabredet worden, das Gutachten zurückzuziehen aus dem BMJ. Also eine echte Weisung haben weder Hubicht noch Heiko Maas damals jemals so richtig eingeräumt. Range wurde dann, der hat das Ganze verloren definitiv, 2015 noch in den Ruhestand versetzt. Das war jetzt nicht schlimm, der war ohnehin ein Jahr vor Ruhestand und das muss ihm ja auch klar gewesen sein, wenn er so öffentlich sich auflehnt. Und er ist damals gegangen, da kann ich mich noch dran erinnern, der ist total gefeiert worden von der Karlsruher Justiz. Also da gab es wirklich Standing Ovations, als der das Gebäude verlassen hat.
Hat Stefanie Hubicht schon gesagt, wo ihre Prioritäten denn jetzt liegen werden?
Also ich glaube, sie wird einiges damit zu tun haben, sich gegen das Innenministerium durchzusetzen. Also ich meine, das Innenministerium ist ja klassisch Counterpart zum Justizministerium. Das ist ja normal und eben auch immer so. Das ist so ein bisschen Law and Order aus dem Innenministerium und dann verteidigt das Justizministerium die rechtsstaatlichen Prinzipien. In dieser Legislaturperiode kann man sich vorstellen, dass das noch schlimmer wird. Erstens hat sie mit Alexander Dobrindt, glaube ich, einen sehr starken Innenminister auf der Gegenseite, in Anführungszeichen. Der hat extrem viel Rückhalt in seiner Partei. Und er ist natürlich auch derjenige, der so sehr stark steht für diese vollmundigen Wahlversprechen, mit denen die CDU ja die Wahl gewonnen hat. Also darin ging es ja vor allem um Law and Order und natürlich um die Migration. Wir wissen es ja alle, ne? Ab Tag 1 hat er Anfang der Woche nochmal wiederholt und das ist ja auch schon losgegangen. Grenzkontrollen einführen, Zurückweisungen und Aufnahmestopps für Schutzbedürftige aus Afghanistan. Das geht ja schon los. Also ich glaube, da braucht man keine Glaskugel, um zu prognostizieren, dass Stefanie Hubicht ja jede Menge Angriffe auf rechtsstaatliche Grundregeln wird abwehren müssen. Vielleicht hat sie deshalb schon in dieser Woche nach der holprigen Kanzlerwahl betont, dass unsere Demokratie unter Druck stehe und dass ihr wichtig sei, dass die neue Bundesregierung die anstehenden Aufgaben im Konsens und ohne öffentlichen Streit bewältigen werde.
Das heißt übrigens auch, ne, ich habe mich kürzlich mal mit einem FDPler unterhalten über diese ganze Personalie und das Erste, was der sagte, ist ja, Vorratsdatenspeicherung kommt sofort. Ne? Das ist, glaube ich, unabhängig von der Personalie Hubicht, ist es ganz sicher, dass solche Dinge jetzt kommen werden, denn erstmal sind SPD und Union da einigermaßen relativ auf einer Ebene. Genau, und außerdem kommt jetzt natürlich noch dieses Argument hinzu, was Frau Hubicht zu Recht sagt, wir haben alle ein Streittrauma aus der Ampel und das soll man auf jeden Fall vermeiden.
Ja, ich glaube, man muss dann mal sehen, ob man das wirklich vermeiden kann, gerade in dieser Konstellation mit einem sehr hart vorgehenden Alexander Dobrindt, der dann natürlich jetzt auch krassen Ruf zu verlieren hat. Aber mal gucken, wie Hubicht das managt. Sie beschreibt sich selbst übrigens als teamfähig und tatsächlich hört man auch von Leuten, die sie gut kennen, auch aus ihrer Zeit im BMJ, sie sei sehr sachlich und sehr kollegial, also man könne echt gut mit ihr zusammenarbeiten. Als Vorhaben, die sie jetzt besonders rasch umsetzen will, hat sie bisher jetzt noch nicht die Vorratsdatenspeicherung gesagt. Sie hat jetzt die Verlängerung der Mietpreisbremse genannt. Naja, ist natürlich auch so ein klassisches SPD-Thema, das ist ja auch schon seit einem Jahr virulent und klappte dann nie. Und sie will das Familienrecht weiter reformieren. Da ist ja eine geplante Reform der Diskontinuität zum Opfer gefallen sozusagen. Und jetzt zuallererst will sie natürlich das Gutachten des Bundesverfassungsschutzes zur Einstufung der AfD überprüfen.
zu dem Gutachten kommen wir ja nachher noch. Gibt es jetzt sonst noch Spannendes rund um das BMJV? Wir müssen ja jetzt tatsächlich BMJV sagen, und zwar allen Dingen Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Ich erinnere mich noch an meine Sprecherzeit, als ich das üben musste für einen kleinen Moment, als ich noch da war nach der Umbenennung. Es heißt immer der und für, wegen der
klassischen Ressource. Ja, deswegen sagen wir auch einfach BMJV, würde ich sagen. Ja. Das ist einfach einfacher. Aber genau, du sagst es, der Verbraucherschutz wandert vom Umweltministerium zurück ins Justizministerium. Da war er ja auch vorher schon mal. Wir merken uns also jetzt einfach BMJV, nicht mehr nur BMJ. Dafür gibt das BMJV aber auch was anderes ab. Und zwar an das neue Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Das wird, glaube ich, wirklich ein super Ministerium. Der kriegt ja sogar noch mehr Kompetenzen, als vorher schon besprochen war. Nämlich jetzt aus 6 anderen Ministerien. Und vom BMJV kommt die Geschäftsstelle für Bürokratieabbau, für bessere Rechtsetzung und für den Nationalen Normkontrollrat zum neuen Superminister. Vor allem der Nationale Normkontrollrat wandert echt schon viel rum. Das ist jetzt quasi schon sein drittes Zuhause. Bis 2021 war er im Bundeskanzleramt angesiedelt und dann eben im BMJ. Und jetzt geht er in das neue Superministerium rüber. Und das sind jetzt wohl immerhin so um die 40 Leute, die jetzt umsiedeln zu Carsten Wildberger. Da haben sie ja auch sich einiges vorgenommen. Wir erinnern uns noch mal kurz, könnt ihr nochmal reinhören in Folge 49. Gute Gesetzgebung ist ja durchaus ein größeres Thema im Koalitionsvertrag. Gesetze sollen einfach, verständlich und zielgenau ausgestaltet werden. Sehr schöner Satz. Gesetze, Verordnungen und Regelungen, die nicht gemacht werden müssen, werden wir nicht machen. Wunderschön.
Verrückt.
Total verrückt. Ich bin mal sehr gespannt, was daraus wird. Denn das ist, ehrlich gesagt, da musste ich gestern sehr drüber lachen, als ich nochmal die genaue Formulierung nachschauen wollte. Bin ich aus Versehen im Koalitionsvertrag aus 2018 gelandet. Da stand ehrlich gesagt fast dasselbe drin. Mir ist erst in letzter Sekunde aufgefallen, dass es tatsächlich nicht der richtige Koalitionsvertrag war. Also schauen wir mal, ob das wirklich was an der Qualität der Gesetzgebung verändern wird. Interessant fand ich auch noch, das BMJV gibt auch ab die federführende Umsetzung des AI Acts der EU. Also die Regulierung der künstlichen Intelligenz geht jetzt auch vom BMJV weg ins neue Digitalministerium.
Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, denn im BMJV hätte man wahrscheinlich Verbraucherschutz und Grundrechte hochgehalten und dieses Monstrum nicht zurechtgestutzt, was es dringend nötig hat. Na gut.
Da kann das mal wieder nicht lassen. Nochmal kurz das letzte Wort ans Ende gehauen.
Dieser wir machen jetzt weiter. Wirklich.
Er ist nicht zu Unrecht sehr umstritten. Du hast ja vollkommen recht. Ist aber null das Thema hier, Herr Dr. Wiedewild. Wir machen jetzt weiter.
Wie meinen?
Am 2. Mai kam es zu einem politischen Beben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die Alternative für Deutschland seit dem heutigen Tag aufgrund der die Menschenwürde missachtenden extremistischen Prägung der Gesamtpartei als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. Das ist die Mitteilung der Behörde. Sie ist 1,5 Seiten lang und gibt das Ergebnis eines ungefähr 1000-seitigen Gutachtens wieder. Seitdem debattiert das Land. Was bedeutet diese Einstufung für die Partei und ihre Mitglieder? Was bedeutet sie für den Umgang mit der Partei im Bundestag? Und rückt ein Verbot der Partei damit näher? Oder sabotiert hier vielleicht sogar eine Behörde der Exekutive die stärkste Oppositionspartei, die wir derzeit haben? Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der für unmissverständliche Positionen bekannt ist. Er ist Professor an der Uni Augsburg für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie, Professor Dr. Josef Franz Lindner. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Wiedewild, grüß Sie.
Fangen wir ganz einfach an. Was bedeutet die Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung?
Also wenn man das verfassungsschutzrechtlich sieht, und das ist ja eine verfassungsschutzrechtliche Aktion gewesen, dann ist das letztlich die Feststellung, dass die AfD nach Ansicht des Bundesamtes für Verfassungsschutz gesichert gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sich betätigt. Also es ist nicht mehr nur ein Verdachtsfall, wie es bisher ist, sondern eine Stufe höher, was dann letztlich auch einige rechtliche Konsequenzen hat, die wir vielleicht noch beleuchten werden.
Genau, also das wollen wir ganz sicher machen. Gesichert rechtsextremistische Bestrebungen, ich habe es nochmal nachgeguckt, ich glaube Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben das auch schon für die Landesverbände so entschieden. Andere sind noch auf Stufe des Verdachtsfalls, wie zum Beispiel Baden-Württemberg. Sie haben über Verfassungstreue publiziert und es gibt jetzt schon einige Juristen, die sagen, na, jetzt wird sogar das Liken von AfD-Beiträgen gefährlich. Was droht den Leuten jetzt, die in der AfD sind oder sich mit oder als Beamte zum Beispiel sich mit AfD-Inhalten da identifizieren?
Ja, also hier muss man unterscheiden. Das Problem ist ja nicht neu. Wir hatten das ja alles auch schon mal zu Zeiten, als die NPD noch gab und auch die durchaus aktiv war. Also man muss unterscheiden. Die Mitgliedschaft eines Beamten in einer vom Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärten Partei ist noch als solches noch kein Dienstvergehen und kann nicht zur Entlassung aus dem Dienst oder sonstigen disziplinarrechtlichen Maßnahmen führen. Das gilt nur für die Mitgliedschaft als solche. Hier greift das Parteienprivileg noch ein, das besagt, solche harten Rechtsfolgen können nur dann eintreten, wenn das Bundesverfassungsgericht auch entsprechend das verboten hat. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob das AfD-Mitglied oder der Beamte sich im Einzelfall verfassungstreu verhält. Und das kann jetzt, diese Höherstufung kann also durchaus jetzt ein Anlass sein bei Beamtinnen und Beamten, wo man eine Vermutung hat vielleicht, dass hier die Verfassungstreue nicht gegeben ist, hier im Einzelfall dem nachzugehen. Und das kann dann natürlich zu dienstrechtlichen Konsequenzen führen.
Also es ist eine Frage des Einzelfalls, man muss jedes Mal gucken, aber es gibt jetzt keine Red Flag, eine neue, bei der man sagt, so.
Also man kann sagen, es ist kein Automatismus zwischen der Mitgliedschaft und dem Disziplinarverfahren.
Schauen wir mal in die Begründung dieser Einstufung rein, soweit wir da Anhaltspunkte haben. Ich hatte schon die Pressemitteilung erwähnt. Ich zitiere mal, dass in der Partei vorherrschende ethnisch abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar. Da gibt es noch einen Abschnitt, da heißt es, konkret betrachtet die AfD zum Beispiel deutsche Staatsangehörige mit Migrationsgeschichte aus muslimisch geprägten Ländern nicht als gleichwertige Angehörige des durch die Partei ethnisch definierten deutschen Volkes. Also dieses Völkische spielt eine große Rolle. Und dann auch das Gerede von Messermigranten wird hervorgehoben. Ja, und viel mehr wissen wir nicht. Es gibt noch ein paar Schnipsel, die in der Presse kursieren. Was halten Sie von dieser Begründung? Ist die aus Ihrer Sicht tragfähig?
Also ich kenne ja die Begründung im Einzelnen nicht. Ich kenne auch nur diese eineinhalb Seiten. Naja, die Begründung kann schon tragfähig sein. Also wenn der Verfassungsschutz tatsächlich Erkenntnisse hat, dass die AfD, also gewissermaßen zielgerichtet, so wird es ja auch, wie es im Bundesverfassungsschutzgesetz heißt, den Wert der Menschenwürde angreift, der ja darin bestehen würde, dass man Menschen erster, zweiter Klasse, Bürger zweiter Klasse tatsächlich auch mit rechtlich relevanten Konsequenzen belegt, dann würde das aus meiner Sicht schon ein gewichtiges Argument sein, dass diese Einstufung begründet ist. Aber das muss man eben sehen, was das Amt da hat. Ich meine, das Zusammentragen bloßer Geschmacklosigkeiten und sagen wir mal Dinge, die man vielleicht so nicht formulieren sollte, wie Messermänner oder wie auch immer, das reicht nicht aus. Und auch jetzt überspitzte polemische Äußerungen gegen die Migrationspolitik, das würde auch alles noch nicht ausreichen, weil das letztlich im Grunde ja noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, wie das Bundesverfassungsgericht das ja auch entschieden hat. Sondern es muss hier schon ein bisschen mehr dazukommen, nämlich die Absicht der Partei, hier tatsächlich rechtlich relevante oder zumindest dann gesellschaftlich relevante Abstufungen zwischen verschiedenen Menschengruppen zu machen. Das wäre in der Tat ein Problem von Artikel 1. Aber dazu müsste man sich tatsächlich dieses Gutachten ansehen.
Genau, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Sie haben ja sehr pointiert geschrieben, mit jedem Tag, an dem das Bundesamt für Verfassungsschutz das AfD-Gutachten nicht veröffentlicht, wächst das Misstrauen in die Aussagekraft des Gutachtens, nehmen die Zweifel an der Seriosität des Verfahrens zu und steigert sich die Gefahr von nachhaltig wirkenden Verschwörungstheorien. Das Bundesamt für Verfassungsschutz spielt ein gefährliches Versteckspiel. Das haben Sie geschrieben auf X. Ich hatte ja gesagt, Sie sind für Pointen immer zu haben. Vielleicht können Sie das nochmal erörtern. Ist das wirklich jetzt so unverständlich? Weil ich meine, es gibt ja Gründe, das nicht zu veröffentlichen. Man würde damit Quellen gefährden und das ist ja das höchste Heiligtum von einem Geheimdienst oder einem Verfassungsschutz schlechthin, wenn man dort jetzt sozusagen veröffentlichen würde. Ja, und dann hat AfD-Politiker XY in der Versammlung dies und das gesagt. Dann würde man ja schnell rauskriegen, wer hat denn da was durchgestochen und wer ist eventuell ein V-Mann.
Also auch hier, denke ich, ist eine Unterscheidung notwendig. Also zunächst mal die Frage, ob überhaupt eine Veröffentlichung notwendig ist. Das ist aus meiner Sicht wirklich zwingend der Fall. Wir haben hier einen Eingriff des Bundesamtes für Verfassung, also des Staates, in den Parteienwettbewerb. Wir haben einen Eingriff in die öffentliche Meinungsbildung. Wir haben eine Pressemitteilung, die bei der betroffenen Partei natürlich zu auch rechtlich erheblichen Nachteilen führen kann, leichtere Überwachbarkeit und so weiter und so fort. Ich denke, hier besteht ein rechtsstaatlich begründetes Interesse, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Auch als ein, aus meiner Sicht sogar aus dem Demokratieprinzip ableitbares. Davon zu unterscheiden ist jetzt die Frage der Modalität der Veröffentlichung. Natürlich ist es einem Geheimdienst nicht angemessen, das Gutachten 1:1 jetzt ins Internet zu stellen, sodass jeder jede Quelle, jede Methode, jedes Datum nachvollziehen kann.
Dann wird kein Geheimdienst mehr.
Ja. Aber ich denke schon, dass die wesentlichen Belege anonymisiert, geschwärzt mit kenntlich gemachten Auslassungen, hier besteht Quellenschutz, deswegen, dass das schon denkbar wäre. Oder zumindest eine Zusammenfassung der wesentlichen Belege. Das Einzige, was wir jetzt haben, sind ja nur diese 1,5 Seiten. Und daraus kann kein Mensch ableiten, ob der Vorwurf, der, wenn er belegbar wäre, die Einstufung begründen würde. Das kann momentan niemand nachvollziehen. Und das finde ich in einem Rechtsstaat ein Problem. Und wir bei den RKI-Protokollen schon, dass im Ende erst die Gerichte das freigeben mussten. Das hatten wir bei den Geschichten mit dem Atomausstieg. Da war ein ähnliches Problem. Und jetzt haben wir was ich mit den Verschwörungstheorien meine. Es kann natürlich bei den Menschen schon der Eindruck bestehen, hier wird was behauptet, was nicht belegbar ist. Und das ist natürlich Gift für diese ganze Diskussion und begünstigt letztlich diejenigen, die man vielleicht gar nicht begünstigen will.
Ja, ist, glaube ich, immer so eine Abwägungsfrage, wie weit man jetzt sozusagen auf Menschen, die sich ohnehin auf Verschwörungstheorien einlassen, dann entgegenkommen will. Aber vielleicht werden wir das ja automatisch tun, denn die AfD will ja gegen die Einstufung vorgehen. Sie hat Klage und Eilantrag schon eingereicht beim VOG Köln. Für wie groß halten Sie denn die Erfolgschancen? Und dann auch damit angeschlossen die Frage, wie läuft das in so einem Verfahren ab? Weil kommt dann dieser Bericht dann einfach auf den Tisch und dann sitzen da Leute im Publikum und sagen, ach, das ist ja interessant und dann ist diese ganze Heimlichtuerei vorbei? Oder gibt es da irgendwelche Maßnahmen und Möglichkeiten, den Prozess dann eben auch im Geheimen ablaufen zu lassen?
Also zunächst mal die Frage nach den Erfolgsaussichten, da kann ich keine Aussage treffen, weil ich, wie gesagt, das Gutachten einfach nicht kenne. Wenn die Belege stieb- und stichfest sind und tatsächlich dieses Urteil zulassen, dann sind die Erfolgsaussichten gering. Wenn nur Zitate zusammengetragen worden sind, die vielleicht für sich genommen skandalös klingen, dann reicht das eben noch nicht aus. Das wird man sehen. Ich gehe davon aus, ich weiß es auch nicht, ich kenne auch die Klage nicht, die Geschichte mit der Veröffentlichung, das ist ja nicht erfolgt und deswegen kann man es nicht einschätzen. Ich gehe aber davon aus, dass die AfD das Gutachten hat. Sonst hätte man wahrscheinlich auch gar nicht die Klage schreiben können. Aber ich weiß es auch nicht. Im Prozess selbst muss das natürlich als Beweismittel oder wie auch immer als Prozessgegenstand eingeführt werden. Aber auch hier sieht die Verwaltungsgerichtsordnung im Paragraph 99 schon bestimmte Geheimhaltungsmechanismen vor. Also das Bundesinnenministerium könnte die Vorlage vor Gericht auch untersagen. Das wäre nach 99 Verwaltungsgerichtsordnung. Und dann muss das Gericht entscheiden, ob das begründet ist, ob das geheimhaltungsbedürftig genug ist. Also da gibt es auch dort noch Geheimhaltungsnormen im Verfahren selbst. Also es ist nicht so, dass dann in der öffentlichen Verhandlung dann das Gutachten da verteilt wird.
Das heißt dann aber ja auch, dass das Gericht darüber dann auch nicht entscheiden kann. Also es gibt nicht jetzt der Richter darf mal reingucken, aber alle anderen nicht und dann fällen wir eine Entscheidung, sondern es bleibt dann einfach geheim und dann wird es auch nicht Gegenstand des Verfahrens in dem Sinne, dass darüber dann geurteilt werden würde.
Oder? Ja, da gibt es ein kompliziertes Verfahren, was in der Verwaltungsgerichtsordnung geregelt ist, wo dann am Schluss das Oberverwaltungsgericht entscheidet, ob jetzt die Behörde verpflichtet ist, das Ding gegebenenfalls unter Geheimhaltungssicherungsmaßnahmen dem Gericht zur Kenntnis zu geben. Aber dass das Gericht eine Entscheidung trifft, ohne das Gutachten zu kennen, das halte ich eigentlich für nicht wahrscheinlich.
Okay, dann muss man allerdings da dann natürlich auch wieder den Schluss ziehen. Und das Thema hatten wir im Podcast schon ein paar Mal, dass auch die Justiz dann eventuell in den Verdacht gerät, jetzt Teil dieser Gesamtverschwörung zu sein, ja, wenn man sich jetzt in die Köpfe entsprechender Menschen reinversetzt. Kommen wir nochmal, apropos Verschwörung, dazu, wie unabhängig sind denn die Verfassungsschutzämter eigentlich? Ist denkbar, dass das Bundesinnenministerium sagt, macht mal die AfD klein oder veröffentlicht bitte den Bericht zu diesem und jenem Zeitpunkt? Wie ist Ihr Blick darauf?
Also rechtlich ist es ganz klar, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist eine dem Innenministerium nachgeordnete Behörde. Das heißt, im Verfassungsschutzgesetz, es untersteht als Bundesoberbehörde dem Bundesinnenministerium. Das heißt im Klartext nichts anderes, als dass das Ministerium eine volle inhaltliche Weisungsbefugnis gegenüber dem Amt hat. Das ist bei den Landesverfassungsschutzämtern auch so. In manchen Ländern ist es ja auch sogar so, dass es kein eigenes Verfassungsschutzamt gibt, sondern da ist der Verfassungsschutz eine Abteilung des Landesinnenministeriums. Da sieht man schon, dass hier gar keine Unabhängigkeit vom Gesetzgeber gewollt ist. Also das wird auch in der Öffentlichkeit immer etwas anders dargestellt worden oder sogar behauptet worden, dass der Verfassungsschutz irgendwie unabhängig sei. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Das ist rechtlich ganz klar, dass es keine Unabhängigkeit gibt, wie beispielsweise Rundfunkanstalten eine Unabhängigkeit haben oder Hochschulen eine Unabhängigkeit haben. Aber das ist beim Bundesamt für Verfassungsschutz nicht der Fall. Davon zu unterscheiden ist jetzt die Frage, wird hier politisch Einfluss genommen? Also ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung aus der Praxis mit dem Verfassungsschutzwesen. Also das ist sicherlich unüblich, dass hier ständig irgendwelche Weisungen zwischen Innenministerium und Verfassungsschutz erfolgen. Aber das ist eben auch nicht ausgeschlossen, sodass man das im Grunde genommen nicht erfährt. Es wäre auch kein Skandal. Also wenn das Innenministerium gesagt hätte, bitte veröffentlicht das jetzt. Und dann ist das in einem Rechtsstaat normaler Vorgang. Also hier glaube ich, braucht man nichts skandalisieren oder, und selbst wenn das Innenministerium gesagt hat, schaut euch bitte die AfD besonders genau an, dann wäre auch das noch kein Skandalon, sondern eben eine politische, fachlich-politische Einschätzung der Situation, die man dann der einschlägigen Behörde näher bringt.
Ja, es sind harte Zeiten für Menschen, die mit Ambiguitätstoleranz Schwierigkeiten haben, denn wir haben jetzt ja auch gerade diese Meldung aus Brandenburg bekommen, gestern war das, glaube ich, da hat die Innenministerin Katrin Lange, SPD, den Verfassungsschutzchef entlassen. Begründung ist total dürr, aber eigentlich soll es angeblich darum gehen, dass der Verfassungsschutz den Landesverband vom Verdachtsfall hochstufen wollte. Das muss man dann, glaube ich, auch alles innenpolitisch dort ein bisschen beurteilen. Aha. Aber ne, das war dann auch wieder so ein Beleg, so von wegen unabhängig ja wohl eher nicht. Aber eben, wie Sie sagten, dass es da nun eine maliziöse Anweisung gab, lässt sich jetzt auch nicht behaupten. Kommen wir zum Verbotsverfahren. Da gibt's ja viel Stimmung für ein Verbotsverfahren bei Nichtjuristen, bei vielen linken Aktivisten, aber eben auch bei Verfassungsrechtlern. Es gibt diese Stellungnahme von, ich glaube, 17 Verfassungsrechtlern, die in einer Stellungnahme an den Bundestag für ein Verbot votiert haben. Union und SPD haben sich jetzt nach dieser Bekanntgabe, dieser Hochstufung der AfD auf Bundesebene zurückhaltend verhalten, haben gesagt, so, naja, ist schwierig und ne, risikobehaftet. Wie beurteilen Sie das denn? Vielleicht erstmal juristisch, nicht so sehr taktisch, darauf können wir vielleicht im nächsten Schritt kommen. Wegen die Argumente pro Verbot jetzt schwerer, wo es diese Hochstufung gab?
Also auch dafür, so bitter das ist, muss man natürlich sich das Gutachten ansehen. Das ist immer wieder das Gleiche. Ich könnte jetzt nicht behaupten, reinen Gewissens nicht behaupten, das hat gar keine Auswirkung, diese Höherstufung. Ich kann aber auch nicht behaupten, jetzt ist die Höherstufung da und jetzt ist klar, jetzt hat man das Next Level gewissermaßen erreicht und jetzt geht's in Richtung Verbotsverfahren. Das kann ich auch nicht behaupten. Juristisch ist es aber so, dass das Bundesverfassungsgericht natürlich nicht an dieses Gutachten gebunden wäre. Das Bundesverfassungsgericht würde dann letztlich eine eigene, natürlich nicht eine eigene Verfassungsschutzrecherche machen, aber würde sich diese Dinge nochmal selber anschauen und bewerten und würde nicht sagen, aha, wir haben jetzt hier dieses Gutachten, die Partei ist gesichert rechtsextremistisch, jetzt müssen wir nur noch schauen, ob sie aktiv kämpferisch auf die Beseitigung hinarbeitet und schon haben wir das Verbot. Also so einfach ist das nicht. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist die zeitliche Schiene. Das hätte natürlich schon eine zeitliche Dauer, die man, also unter 3 Jahren halte ich das für kaum machbar. Und dann haben wir noch einen Aspekt, der in der Diskussion meines Erachtens bislang völlig unterbelichtet ist. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht dieses Verbot ausspräche, könnte dagegen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte angerufen werden. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich schon wiederholt mit Parteiverboten aus anderen Ländern befasst. Und die Maßstäbe, die der EGMR hier aufstellt, sind nicht dieselben wie das Bundesverfassungsgericht. Also hier besteht also die Gefahr, dass sich das über Jahre hinzieht, bis auf die europäische Ebene. Und für mich ist dann die Frage, wie geht man in der politischen Diskussion dann eigentlich die nächsten Jahre damit um? Dann haben wir praktisch kein anderes Thema mehr. Möglicherweise die Opferrolle wird größer. Und solange wir keine Entscheidung haben, gibt es natürlich auch auf Wahlebene keine Konsequenzen. Jeder kann antreten für die AfD, der will.
Absolut. Und ich erinnere an die Grundsätze von Litigation PR, ne, und der strategischen Prozessführung. So ein Prozess, der führt ja immer wieder zu neuen Nachrichten. In jedem kleinen Prozessschrittchen, wenn immer irgendwas Neues kommt, kriegt die AfD dann eine Plattform. Und dennoch gibt es aber Leute, wie zum Beispiel den Anwalt Chancho Chun, der hat gesagt, er will gar kein AfD-Verbot, sondern er findet das Verfahren gut. Das finde ich ein interessantes Argument, weil er letztendlich kommunikationsstrategisch argumentiert. Er sagt nämlich, was dann passieren würde, ist, dass die Partei sich entradikalisiert, um dem Diktum zu entgehen, sie zerfällt oder sie eben dann doch verboten würde. Ich kann mich kaum zurückhalten, meine Meinung zu diesem Argument zu sagen, weil ich will Sie ja interviewen. Also was halten Sie denn davon?
Naja, das ist natürlich Spekulation, in eben welche Richtung das. Natürlich ist das Verfahren als solches schon ein Faktum, das politische Wirkung hat. Also insofern würde ich ihm schon recht geben, dass nicht nur die Verbotsentscheidung am Schluss oder die Nichtverbotsentscheidung am Schluss juristisch relevant ist, sondern dass auch das Verfahren als solches natürlich zu Wirkungen führt in der Spendenbereitschaft der Menschen für diese Partei, in der Mitgliedschaft, in der öffentlichen
Bindung der jungen Alternative hatten wir ja auch, ne? Also das ist ja, wurde ja auch als Schritt gesehen, sozusagen die Angreifbarkeit zu reduzieren.
Und dass man es dann sagt, damit entradikalisiert sich die Partei, das kann natürlich ein Fehlschluss sein. Ich meine, den Wolf im Schafspelz, der kann ja auch nicht nur von Anfang an bestehen, der kann sich auch im Laufe der Zeit entwickeln, dass man sagt, ich halte mich mal etwas zurück. Und wenn das Verbotsverfahren dann gescheitert ist, dann gehe ich wieder in meine übliche Radikalität hinein. Also das ist meines Erachtens wilde Spekulation und das hat nicht nur Vorteile, das Ganze.
Rosa Lindner, ganz vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke, gerne.
So, und jetzt kommt noch ein bisschen Aktualisierung. Den Hinweis will ich euch nicht entgehen lassen. Ich habe ja mit Herrn Lindner gestern, also am Mittwoch gesprochen, Mittwochmorgen. Und da gab es noch nicht Berichterstattung, die jetzt aber auf dem Markt ist. Und zwar hat der Spiegel also umfangreiche Zitate aus diesem Gutachten zitiert und fragt den Staat, hat sogar einen ganzen Abschnitt online gestellt. Das könnt ihr euch angucken. Man sieht also, und das ist vielleicht ganz wichtig vor dem Hintergrund von dem, was auch Professor Lindner gesagt hatte, man sieht also so einen gewissen Versuch, dieses Dilemma aufzulösen zwischen einerseits Transparenzgebotenheiten, auf der anderen Seite eben diesem eisernen Quellenschutz. Deswegen, wenn man genau hinschaut, alles, was jetzt öffentlich ist, sind auch öffentliche Aussagen. Das heißt, richtige Zitate von Quellen findet man nach wie vor nicht. Es bleibt also problematisch. Und das Problem, was Professor Lindner auch aufgeworfen hat, nämlich, dass es dann bei einer Gerichtsverhandlung vielleicht debattiert werden müsste, das bleibt natürlich.
So, und hier kommt noch ein kleiner Nachtrag. Ich sag's euch, die Welt dreht sich einfach viel zu schnell. Also am Donnerstag am frühen Nachmittag ist bekannt geworden, dass der Verfassungsschutz eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben hat in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln, das ja jetzt läuft gegen die Einstufung. Also das heißt, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat jetzt zugesagt, die AfD bis zu der Gerichtsentscheidung durchs VG Köln über das Eilverfahren nicht mehr öffentlich als gesichert rechtsextremistische Bestrebung zu bezeichnen vor allem. Das nennt man dann Stillhaltezusage. Das hat eine Sprecherin vom VG Köln bestätigt offensichtlich. Das Bundesamt für Verfassungsschutz selbst hat dazu nichts gesagt. Der Anwalt Christian Konrad der AfD hat allerdings das Schreiben des Bundesamts für Verfassungsschutz in Auszügen auch gepostet. Das ist nicht das erste Mal, dass der Verfassungsschutz so eine Zusage macht. Das Ganze war auch schon so im Januar 2021. Da hat die AfD damals gegen ihre Einstufung als Verdachtsfall geklagt. Sie hat dann bisher in zwei Instanzen verloren. Allerdings ist das Urteil vom OVG Münster noch nicht rechtskräftig. Fürs aktuelle Verfahren heißt das, dass die AfD dann jetzt mit weniger nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden darf. Also quasi nur auf dem Niveau des Verdachtsfalls. Das auch noch als weiterer Nachtrag.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
Die gute Nachricht.
Die gute Nachricht hat mit den USA zu tun. Das ist kein Scherz. Wir haben diese Woche ausnahmsweise mal kein USA-Update für euch mitgebracht. Es ist nur verhältnismäßig wenig passiert, also für die Verhältnisse der Trump-Administration meine ich damit. Natürlich könnte ich jetzt mindestens 15 Minuten durchgängig erzählen von Urteilen, von weiteren Angriffen auf den Rechtsstaat, aber auch davon, wie der Rechtsstaat sich mittlerweile wehrt. Also nur als Beispiel, Perkins Coie haben zum Beispiel auch in der Hauptsache gegen das Trump-Dekret gewonnen und der oberste Richter am Supreme Court hat jetzt am Mittwoch ohne Namensnennung, aber in aller Öffentlichkeit die richterliche Unabhängigkeit betont, auch gegen Handlungen von Kongress oder Regierung. Das ist schon ein ziemlich beispielloser Vorgang.
Ich denke, du wolltest kein Update geben.
Das war nur ein Mini-Update.
Völlig inkonsequent.
Entschuldigung, ja, es ist so viel. So, aber wir haben dieses Mal was aus Deutschland mitgebracht. Und zwar hat das unmittelbar damit zu tun. In der FAZ vom Mittwoch, habe ich leider online noch nicht gefunden, ich schaue nachher nochmal nach, ob ich es euch in die Shownotes packen kann, hat sich mit Clarissa Freundorfer jetzt, ich sag mal endlich, öffentlich eine Berufsrechtlerin zu Wort gemeldet. Und die fordert die Kammern in Deutschland dazu auf, sich doch mal anzuschauen, wie das mit den deutschen Niederlassungen der US-Kanzleien aussieht, die Deals mit der US-Regierung abgeschlossen haben. Also, Clarissa Freundorfer geht klar, es geht natürlich nicht um die Rücknahmen von Diversity-Vorgaben oder so. Diversity hat im anwaltlichen Berufsrecht in Deutschland nichts zu tun. Aber diese Deals, mit denen die Kanzleien sich verpflichtet haben, pro bono Rechtsdienstleistungen für die Trump-Regierung zu erbringen, die könnten gegen die Pflicht zur anwaltlichen Unabhängigkeit verstoßen. Und zwar auch gegen die deutsche Pflicht. Also, was ist die deutsche Pflicht? Ist klar. Man darf keine Bindungen eingehen, die gegen die Pflicht zur anwaltlichen Unabhängigkeit verstoßen und vor allem keine Pflicht zur Annahme oder Ablehnung bestimmter Mandate übernehmen.
Und das soll jetzt also auch für die deutschen Büros von US-Kanzleien gelten, ja?
Jedenfalls für bestimmte Büros. Also jedenfalls für diejenigen, meint Clarissa Freundorfer, und damit ist sie nicht alleine, die Zweigniederlassungen im Sinne der Bundesrechtsanwaltsordnung sind. Das steht in § 207a BRAO. Und die werden mit der US-Mutter als ein und dieselbe Berufsausübungsgesellschaft behandelt und liegen damit dem in Deutschland geltenden deutschen Berufsrecht. Und deshalb spricht Clarissa Freundorfer eine klare Aufforderung, vor allem an die Anwaltskammer, sie nennt jetzt Beispiel auf München und Frankfurt aus, da doch mal reinzugehen und da mal die Kanzleien aufzufordern, diese Deals mal offen zu legen. Natürlich München und Frankfurt, weil da ganz besonders viele Wirtschaftskanzleien sitzen. Das ist echt interessant, weil wir haben dieses Thema seit Wochen auf dem Schirm und haben da versucht, Expertise zuzufinden. Es gab bei Juve auch mal einen Artikel dazu vor 2 oder 3 Wochen, den packen wir euch in die Shownotes. Es gab aber bisher noch eher nur ausweichende Töne von Berufsrechtlern und vor allem auch noch keine Positionierung. Also weder von den Kammern noch oder von der Bundesrechtsanwaltskammer noch von den Anwaltsvereinen oder zum Beispiel auch, das wäre ja auch sehr naheliegend, vom BWD, dem Bundesverband der Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Das kann man natürlich vertreten, die wussten wahrscheinlich einfach noch nicht so richtig, wie sie das rechtlich unter die Brau packen sollen, weil das dieser Fall natürlich nicht geklärt ist. Aber ich glaube, man muss schon sagen, dass sich die Anwaltsorganisationen vor allem auch deswegen schwer damit tun, weil sie ja damit gegen ihre eigenen Mitglieder vorgehen würden. Also die eigenen Leute öffentlich nicht nur zu kritisieren, sondern von den Kammern sogar zu verlangen, dass es möglicherweise berufsrechtliche Konsequenzen gibt. Das ist ja jetzt nicht gerade der Standard. Und ich habe gehört, dass die Positionierung dadurch vielen schwerfällt. Und zwar nicht nur in den betroffenen Kanzleien mit ihrem Pragmatismus, den man durchaus auch Opportunismus nennen könnte, sondern auch in den Anwaltsorganisationen.
Naja gut, wenn die Mitglieder haben wollen und du wirst dein Mitglied, dann legen die dir so ein Ei, ist natürlich genau. Begrenzt
ist,
gute Werbung.
Das ist auch schwierig, absolut. Ne? Das ist schon durchaus nachvollziehbar, dass man da mit einer Positionierung ein bisschen wartet. Allerdings muss man schon, glaube ich, sagen, dass der Verrat anwaltlicher Grundwerte tatsächlich kaum klarer sein könnte. Und auch diese Konsequenzen für die deutschen Ableger der Kanzleien halte ich für keineswegs abwegig, zumindest für diese Zweigniederlassung im Sinne der BRAU. Ich vermute ja auch, dass dieser Verrat anwaltlicher Grundwerte auch einer der Gründe ist, warum die US-Kanzlei den Inhalt dieser Deals überhaupt nicht offenlegen, obwohl das ja mittlerweile auch vom Kongress und so gefordert wird. Ich kenne das US-Berufsrecht nicht, aber da wird mit Sicherheit auch anwaltliche Unabhängigkeit drinstehen. Ansonsten wäre es ein merkwürdiges Verständnis vom Anwaltsberufs. Also ich habe mich jedenfalls gefreut, dass jetzt in Deutschland jemand da aus der Deckung kommt und damit vielleicht auch mal ein bisschen öffentlichen Druck auf die Kanzleien aufbaut, vor allem aber auch auf die Kammern, sich das mal anzusehen. Zumal man sagen muss, dass Clarissa Freundorfer eben nicht nur Rechtsanwältin ist und eine sehr bekannte Unternehmensjuristin bei der Deutschen Bahn, sondern sie ist auch Vorstandsmitglied beim Deutschen Anwaltverein und hat auch als solches Vorstandsmitglied unterschrieben, ihren Artikel in der FAZ. Zum Schluss habe ich jetzt noch schlechte Nachrichten, und zwar für podcastende Anwaltskolleginnen und Kollegen. Jedenfalls, wenn man über eigene Fälle podcastet, kann einem das teuer zu stehen kommen. So geschehen im Fall eines Münchner Kollegen. Im zumindest regional ziemlich bekannten sogenannten Dreifachmörderprozess hat nämlich einer der Pflichtverteidiger keine Pauschalgebühr nach § 51 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz bekommen. Und das trotz 80 Verhandlungstagen, was natürlich schon fett ist und für eine Pflichtverteidigung das Normalmaß an Arbeit weit überschreitet. Also der hatte deswegen auch 72.000 Euro Zusatzgebühren beantragt. Diese Pauschalgebühr nach 51 RVG, die bekommt man halt nur, wenn sozusagen der Aufwand unzumutbar ist. Aber das OLG München hat das wirklich abgewatscht. Das kam am Mittwoch und hat gesagt, der Verteidiger habe seine Tätigkeit in dem Verfahren genutzt, um weitere Einkünfte zu erzielen. Und eine Pauschalgebühr gäbe es halt nur, wenn die gesetzlichen Gebühren nicht reichen. Der Verteidiger hätte hier aber gerade kein Sonderopfer erbracht, sondern, und da ist der Witz, dieser Verteidiger hat in einem True Crime Podcast über diesen Fall gesprochen und wohl auch bei mehreren Live-Veranstaltungen über diesen Fall gesprochen. Und da hat das OLG München gesagt, die Einkünfte aus einer solchen kommerziellen Zweitverwertung der Verteidigertätigkeit müssten bei der Entscheidung über Pauschvergütungsanträge berücksichtigt werden. Es kam auch noch hinzu, dass der Verteidiger wohl schon im Ermittlungsverfahren ein Honorar in fünfstelliger Höhe von seinem Mandanten erhalten hatte. Da haben sie auch gesagt, du bist jetzt nicht besonders bedürftig, das kommt uns hier alles nicht total unzumutbar vor und das sei keine besondere Härte, die es abzumildern gilt. Tja nun, was lernen wir daraus, Herr Dr. Wiedewild? Wie oft sprichst du über deine eigenen Fälle?
Ich habe ja schon zu Beginn und in der Mitte einmal betont, dass dieser Podcast für mich höchste Priorität hat. Das heißt, ich würde auf jeden Fall hinnehmen, dass mir eine Pauschalgebühr entgeht, damit ich weiterhin mit dir sprechen Euro. Kann.
Das finde ich gut. Okay. Ich finde es aber schön, dass du diesen roten Faden mitnimmst durch die Folge. Das gefällt mir sehr. Ja. Er nimmt es immer wieder auf. So, also, damit sind wir raus für heute mit dieser wirklich wichtigen Warnung. Schluss.
Ja, Lob, Feedback, Kritik und Themenvorschläge, ihr kennt das alles. Könnt ihr an Gerechtigkeit. Ja, auch das ist ein roter Faden in diesem Podcast, dass ich es fast nie hinkriege, unfallfrei diese Adresse vorzulesen. Sie lautet gerechtigkeit-loseblatt@njb.de. Ihr könnt das aber auch bei sozialen Medien probieren. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben. Macht es doch mal ein bisschen persönlich.
Ja, oder ein Fax vielleicht. Oder was wird das denn jetzt? Also wirklich Schluss jetzt. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Tschö.
Ciao.